Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem Römerbrief. Ich habe ja so eine Mini-Predigtreihe bei euch, so alle 3-4 Monate, durch Römer 9 bis 11 und heute sind wir in Römer 10, die Verse 4 bis 9, 5 bis 9. Römerbrief Kapitel 10, die Verse 5 bis 9. Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Bis dahin der Predigttext. Das Hauptthema im Römerbrief lautet ja ungefähr so: Das Evangelium sollte mit aller Kraft ausgebreitet werden, weil es Gott verherrlicht. Das Evangelium rettet Menschen auf eine Weise, dass Gott groß dasteht. Und jetzt gibt Paulus im Römerbrief den Nachweis, dass das Evangelium Gott verherrlicht. Und in Römer 9 bis 11, dem dritten Hauptteil, stellt sich Paulus einigen Anfragen an sein Evangelium. Drei Anfragen. Die erste: Wie erweist sich im Evangelium Gottes Treue zu seinen Zusagen? Zweitens: Wie erweist sich die Bibel durch Christus als Einheit? Das dritte: Wie ist der Überraschungseffekt zu erklären, dass sich Gottes endgültige Gerechtigkeit getrennt vom Gesetz offenbart hat? Wenn das Evangelium nicht Gottes Treue zu seinen Zusagen erweist, verherrlicht es Gott nicht. Und dann sollte man es nicht verkünden. Wenn sich durch das Evangelium von Jesus die Bibel nicht als Einheit verstehen lässt und wir keine zusammenhängende Heilsgeschichte mehr erkennen können, wird Gott nicht verherrlicht und dann sollte das Evangelium nicht ausgebreitet werden. Wenn die Gerechtigkeit allein aus Glauben Gott nicht verherrlicht, sollten wir nicht davon sprechen. Jetzt bezeugt aber Paulus, dass die Rechtfertigung, also dass Gott einen Menschen gerecht spricht, dass dies allein auf der Grundlage des Glaubens geschieht. Gott spricht den, der an Jesus glaubt, gerecht. Ja, die Gerechtigkeit aus Glauben, so Paulus, hilft uns beides zu verstehen. Erstens die Einheit der Bibel und zweitens die überragende Rolle, die Christus in der Bibel hat. Schon das Gesetz ist eine große und gnädige Gabe Gottes, aber das Gesetz wird durch Christus in den Schatten gestellt. Und das ist ein Überraschungseffekt. Also, dass der Messias so herrlich dasteht, dass das Gesetz, ohne dass man es schlecht macht, in den Schatten gerät. Ja, um das zu verstehen, wie das Evangelium in den Schatten stellt, ist die Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben besonders wertvoll. Die Rechtfertigung aus Glauben ist ein wesentlicher Schlüssel dafür, zu verstehen, was Gott durch Christus für uns getan hat. Die Rechtfertigung aus Glauben ist ein wichtiger Schlüssel, dass wir mit gutem Gewissen Christus dienen. Und die Rechtfertigung aus Glauben ist ein wichtiger Schlüssel dafür und eine Rechtfertigung dafür, dass wir das Evangelium von Jesus in das Zentrum unseres Bekenntnisses stellen. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben, ihr könnt es auf dem Gottesdienstblatt nachverfolgen: Die Gerechtigkeit aus Glauben fragt nicht nach dem Gesetz, sondern nach Christus. Ja, der Text für heute ist schwierig. Er ist einer der schwierigsten Texte im Römerbrief, weil es so einen Überraschungseffekt hat. Man fragt sich, sag mal, Paulus, wie legst du eigentlich das Alte Testament aus? Mit welcher Berechtigung ersetzt du das Gesetz aus 5. Mose 30 mit Christus? Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass die Schriftlesung oder Predigtext also eng miteinander verbunden sind. Paulus lehnt sich in Römer 10, 5 bis 9 durchgehend an diese Stelle aus 5. Mose 30 an. Und er legt sie auf überraschende Weise aus. Der erste Punkt, den Paulus deutlich macht: Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist mit unserem Tun verknüpft. Vers 5. Mose schreibt über die Gerechtigkeit, die sich aus dem Gesetz herleitet. Folgendes: Derjenige, der die Gebote tut, wird dadurch das Leben haben. Die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Was ist das für eine Gerechtigkeit, von der Paulus hier spricht? Manche Ausleger meinen, Paulus rede hier von derselben Gerechtigkeit aus Glauben wie im Vers vorher. Also, welche Gerechtigkeit wird im Gesetz gepredigt? Antwort: Die Gerechtigkeit aus Glauben. Die Ausleger, die davon ausgehen, wollen die Harmonie, die enge Verbindung zwischen dem Gesetz und dem Evangelium hervorheben. Dabei geht man dann davon aus, dass Christus die wahre Bedeutung des Gesetzes offengelegt hat, nämlich auf sich hin. Und Kapitel 10, Vers 4 wird dann gerne so übersetzt, also unmittelbar vorher: Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Jedem Glaubenden. Also, Christus ist das Ende davon, dass man das Gesetz dazu missbraucht, sich durch sein Tun das ewige Leben zu verdienen. Damit räumt Christus auf. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit, jedem Glaubenden. Ist aber eine falsche Übersetzung. Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also, mit Christus hört das Gesetz, also die Zeit des mosaischen Bundes, in gewisser Weise auf. Welche Folge ergibt sich daraus? Dass jetzt offenbar wird, dass die Rechtfertigung und die Gerechtsprechung allein aus Glauben kommt. Ja, Paulus zitiert auch einen Vers aus dem Gesetz, 3. Mose 18, Vers 5, um deutlich zu machen, dass es im Gesetz die Verbindung von Gerechtigkeit und unseren Werken gibt. 3. Mose 18, Vers 5: Ihr sollt meine Ordnungen und Rechtsbestimmungen halten, durch sie wird der Mensch, der sie tut, leben. Und so meint Paulus das dann auch, Vers 5. Mose schreibt über die Gerechtigkeit, die sich aus dem Gesetz herleitet und die mit unserem Tun verbunden ist. Der, der die Gebote tut, wird dadurch das Leben haben. Das heißt, Paulus findet hier einen Zusammenhang vom Tun des Gesetzes und unserer Errettung. Die Frage ist, will Paulus jetzt einen absoluten Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium aufstellen? Nee, will er nicht. Paulus ist sich auch darüber bewusst, im Gesetz gibt es Gnade, viel Gnade. Im Gesetz gibt es Vergebung der Sünden. Im Gesetz, sagt Paulus aber auch, bleibt es dabei, es gibt die Verknüpfung mit unseren Taten. Die Taten sind dann auch durch Gottes Gnade bewirkt, aber diese Taten zieht Gott in Betracht, wenn es darum geht, ob er uns auf der Grundlage des Gesetzes gerecht sprechen soll und ewiges Leben schenken soll. Und Paulus geht jetzt in unserem Predigttext auf die Frage ein, auf welcher Grundlage ein Mensch die Gerechtigkeit erwirbt, durch die er gerettet wird. Und das macht diesen Text auch deshalb so schwierig. Paulus setzt hier vieles voraus, was er im ersten Hauptteil des Römerbriefes entfaltet hat. Von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 25. Zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 27 und 28, da hat Paulus Werke, Glaube und Werke in einen Gegensatz gebracht. Könnt ihr mal zurückschlagen. Römer 3, Vers 27. Wo bleibt nun der Ruhm? Und gemeint ist, wo gibt es jetzt noch die Möglichkeit, sich selbst irgendwelcher Verdienste zu rühmen bei der Errettung. Das ist jetzt ausgeschlossen. Wodurch ist es ausgeschlossen? Durch die Gerechtigkeit aus Glauben. Durch was für ein Gesetz? Also durch welchen Grundsatz der Werke? Also dass jetzt Werke noch gelten? Nein, sondern durch das Gesetz, durch den Grundsatz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Und Paulus will hier nicht sagen, dass ein Christ keine guten Werke tut. Oder dass aus dem Glauben an Jesus nicht notwendig gute Werke folgen. In Römer 6 zum Beispiel sagt er das klipp und klar, dass es so ist. Aber hier geht es um die Frage, auf welcher Grundlage rechnet Gott uns seine Gerechtigkeit zu? Knüpft er dabei an Dinge an, die wir vorweisen können? Werke, Herkunft, irgendetwas? Nein. Er spricht uns gerecht auf der Grundlage, die er selbst in Christus gelegt hat, als er Jesus als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Das Problem für Paulus ist nicht das Gesetz an und für sich, sondern das ist der Mensch, der sich unter dem Gesetz wiederfindet. Alle Menschen sind Sünder und es ist nicht möglich, dass sie auf der Grundlage von Taten, die das Gesetz fordert, Gottes Gerechtigkeit erlangen. Das Gesetz enthält viel Gnade, aber eben auch die Forderung guter Werke. Apropos Gnade, Gnade im Gesetz, könnt ihr mal aufschlagen. Fünfte Buch Mose, Kapitel 7, Verse 6 bis 8. Da wird deutlich, es gibt wirklich viel, es gibt unverdiente Gnade unter der Herrschaft des Gesetzes. 5. Mose 7, Verse 6 bis 8. Ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch aus allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen einhalten wollte, das er euren Vätern gegeben hat. 2 Kapitel weiter, 5. Mose 9, von Vers 1. Höre, Israel, du wirst jetzt den Jordan überschreiten, du wirst Völker vertreiben, die größer und stärker sind als du. Ihr werdet erleben, dass der Herr, euer Gott, vor euch herzieht wie ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vor euch in die Knie zwingen, sodass er sie in kürzester Zeit vertreiben und vernichten könnt. Wenn das geschehen ist und der Herr sie vor dir vertrieben hat, dann lass dir nicht einfallen, in deinem Herzen zu sagen, das ist der Lohn für meinen Gehorsam. Weil ich immer das Rechte getan habe, hat der Herr mich in dieses Land gebracht. Nein, der Herr gibt dir dieses Land nicht deshalb, weil du ihm gehorcht hast und ihm immer treu gefolgt bist. Vielmehr vertreibt er diese Völker vor dir, weil sie sich schuldig gemacht haben und um die Zusage einzulösen, die er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid gemacht hat. Macht euch nichts vor. Der Herr, euer Gott, gibt euch dieses schöne Land nicht wegen deiner Gerechtigkeit. Nein, du bist ein halsstarriges Volk. Also, auch unter der Herrschaft des Gesetzes hat Gott Israel unverdiente Gnade erwiesen. Diese unverdiente Gnade führte unter dem Gesetz aber nie zur endgültigen Rechtfertigung von Sünden. Weil unter der Herrschaft des Gesetzes die Gerechtigkeit, die Gott für uns gelten lässt, mit unserem Tun verknüpft ist. Und das führt dann notwendig nicht zu unserer Errettung, sondern zu unserer Verdammnis. Warum? Weil keiner von uns das Gesetz einhält. Jetzt aber ist, wie Paulus schon in Römer 3, Vers 21 deutlich gemacht hat, Gottes Gesetz, Gottes Gerechtigkeit abseits des Gesetzes offenbart worden. Römer 3, Vers 21. Jetzt ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Jedem Pharisäer kräuseln sich hier die Haare. Also wie kann Paulus so etwas sagen? Also wie kann er sagen, dass Gott seine endgültige, rettende Gerechtigkeit getrennt vom Gesetz offenbart hat? Er sagt ihn da, das ist bezeugt durch das Gesetz. Also irgendwie hat das Gesetz selber schon so eine Wartehaltung auf etwas Größeres hin. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das ist eine wichtige Anwendung für uns. Wir wollen ja die Bibel als Einheit lesen. Wir dürfen aber nicht so tun, als wenn im Gesetz schon immer genau dasselbe gestanden hätte, wie im Evangelium von Jesus Christus. Das ist nicht der Fall. Es gibt eine große Überlappung. Aber Paulus macht hier klipp und klar, die Gerechtigkeit, die rettende Gerechtigkeit, hat Gott offenbar gemacht durch den Glauben an Jesus Christus. Außerhalb des Gesetzes. Paulus wird dann an anderer Stelle sagen, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es ist alles in Ordnung mit dem Gesetz. Es rettet nicht. Der zweite Punkt. Die Gerechtigkeit aus Glauben richtet sich nicht auf das Gesetz aus, sondern auf Christus. Hier geht es um die Frage mehr, wie gehen wir denn jetzt mit dem Gesetz um? Weil es ist ja Gottes Wort. Und wenn wir so eine Schriftlesung haben aus 5. Mose 30, dann halten wir uns ja nicht die Ohren zu. Wir lesen es und hören es als Gottes Wort. Wir stehen sogar auf, wenn Altes Testament gelesen wird. Das tun wir nicht nur beim Neuen Testament, ne? Weil für uns die ganze Bibel Gottes Wort ist. Vers 6. Die Gerechtigkeit, die auf dem Glauben beruht, spricht so: Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das heißt, um Christus herabzuholen. Ja, das ist jetzt die erste Verbindung, die Paulus zu 5. Mose 30 zieht. Vorher zitiert er noch aus 5. Mose 9, Vers 4, sage nicht, also sprich nicht in deinem Herzen. Das ist diese Stelle, wo Mose Israel dazu ermahnt, sich ja nichts auf die eigene Gerechtigkeit einzubilden. Gott führt sie aus Gnade ins Land hinein. Ja, Paulus will hier seinen jüdischen Zeitgenossen einen Wink mit dem Zaunfall geben, mit dem Hinweis auf 5. Mose 9. Sie unterstellen sich dem Gesetz, aber was machen sie mit dem Gesetz? Sie gebrauchen es, um sich gegen Christus zu verbarrikadieren. Paulus, bleib uns weg mit Christus. Wir haben Gottes höchste Gabe im Gesetz. Wir brauchen so einen Retter nicht. Wir haben im Gesetz genug Gnade, die reicht aus, dass wir gerettet werden. Tja, und jetzt macht Paulus etwas Bemerkenswertes. Er zitiert 5. Mose 30 und er ersetzt das Gesetz mit Christus. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist aus 5. Mose 30 zitiert. Worum geht es dort? Wer wird in den Himmel hinaufsteigen, um das Gesetz runterzuholen? Und die Antwort von Gott ist, da braucht niemand hin, weil ich habe euch das Gesetz gegeben. Ich habe es Mose anvertraut. Der hat es aufgeschrieben. Ihr könnt darin lesen. Aber Paulus fügt dann an, am Ende von Vers 6, sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das heißt, um Christus herabzuholen. Ja, auch hier muss ich ehrlicherweise auf eine Deutung eingehen, die es auch gibt, die besagt, Paulus würde hier nicht das Gesetz mit Christus ersetzen, sondern er würde davon sprechen, dass Christus herabgeholt wird, um uns das Gesetz ins Herz zu legen. Also eigentlich wird es nicht richtig ersetzt und es ist auch kein Gegensatz zwischen Gesetz und Christus, sondern Christus wird herabgeholt, damit er uns das Gesetz, von dem eigentlich die Rede ist, in 5. Mose 30, damit er uns das Gesetz ins Herz legt, damit uns das Gesetz wirklich nahe ist in unserem Herzen, dass wir es tun. Ich kann da nicht auf jedes Detail eingehen. Die Ausleger verweisen vor allem Dingen darauf, dass in 5. Mose 30 die ersten 10 Verse sich auf die Zukunft beziehen. Und dass Paulus das aufgreift und ihm sagt, also in der Zukunft, wenn der Messias kommt, das wird er tun. Er wird das Gesetz aus dem Himmel holen. Er wird es uns ins Herz legen, damit wir es tun und gerettet werden. Das Problem bei dieser Deutung ist nur, dass es einen Bruch gibt in 5. Mose 30, in Vers 11. Das ist ein wichtiges Wörtlein. Also stimmt, die Verse 1 bis 10 beziehen sich auf Gottes Heilshandeln in der Zukunft. Gott ruft Israel zurück zu sich. Und es wird auch seine Stimme hören. Aber dann geht es in Vers 11 so weiter. Dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht so wunderbar. Also das, was Paulus zitiert, bezieht sich nicht auf das Gesetz in der Zukunft, dass der Messias runterholt und seinem Volk ins Herz legt. Es bezieht sich auf die Gegenwart von Mose und seinen Zeitgenossen. Also das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar. Das Gesetz liegt vor dir. Es wird daraus gelesen. Du kannst es hören. Du musst es nur tun. Ja, deswegen ist es meines Erachtens hier sinnvoller, tatsächlich von einem Gegensatz auszugehen. Paulus bringt die Gerechtigkeit aus Glauben in einen gewissen Gegensatz zum Gesetz. Paulus macht deutlich, die Gabe, die wir erstreben, nach der wir uns sehnen, ist nicht ein Gesetz, das uns ins Herz gelegt wird. So schön das auch sein mag. Die Gabe, nach der wir uns sehnen, die aber gekommen ist, ist Christus selbst. Das ist enorm wichtig. Paulus vergleicht Christus, die Person von Gottes Sohn, als Gabe Gottes, mit der höchsten Gabe Gottes des Alten Bundes, dem Gesetz. Er vergleicht sie, indem er einfach das eine mit dem anderen ersetzt, um deutlich zu machen, Christus ist das Ende des Gesetzes. 10 Vers 4. Er ist das Ziel des Gesetzes. Er ist der Höhepunkt des Gesetzes. Vers 7. Sie spricht weiter, sage nicht, wer wird in die Totenwelt hinabsteigen. Wieder Zitat aus 5. Mose 30. Das heißt, um Christus von den Toten heraufzubringen. Auch hier ist es dasselbe, wer wird in die Totenwelt hinabsteigen? In 5. Mose 30 ist vom Gesetz die Rede. Also wer wird ins Totenreich oder übers Meer fahren, um das Gesetz zu holen? Wird ersetzt mit, wer wird ins Totenreich hinabsteigen, übers Meer fahren, um Christus von den Toten heraufzubringen? Der Gedanke von Paulus ist hier derselbe. Die Gabe, die wir vor Augen haben im neuen Bund, wenn wir von der Gerechtigkeit aus Glauben reden, die Gabe ist eine Person, Jesus Christus. Und zwar der gekreuzigte und auferstandene Christus. Den hat Gott als Opfer für unsere Sünden hingegeben. Er hat an ihm unsere Sünden bestraft. Und auf dieser Grundlage werden wir von Gott gerecht gesprochen. Alles, was Gott jemals gefordert hat, rechnet er uns im Evangelium zu. Der dritte und letzte Punkt. Die Gerechtigkeit aus Glauben ist nicht an unser Tun gebunden, sondern an das, was Gott in Christus für uns getan hat. Vers 8, sondern sie spricht so. Die Frage ist, wer spricht so? Die Gerechtigkeit aus Glauben. Ne, Vers 6 fängt ja so an, die Gerechtigkeit aus Glauben, aber sagt so. Und dann geht es in Vers 8 weiter. Was sagt sie, die Gerechtigkeit aus Glauben? Und dann kommt's, das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Dieses Wort, das wir verkündigen, ruft zum Glauben auf. Ja, wiederum zitiert Paulus aus 5. Mose 30, und weil er das Gesetz mit Christus ersetzt hat, kann er jetzt davon sprechen, dass hier die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Die Gerechtigkeit aus Glauben zitiert aus 5. Mose 30 und hält sich die Gerechtigkeit aus Glauben vor Augen, also die zugerechnete Gerechtigkeit für die, die an Jesus glauben. Ich weiß nicht, wie dieser Brief zuerst gelesen wurde von jüdischen Christen. Also die werden gedacht haben, das ist ein Husarenquartier. Wie kann man sowas machen? Wo ist hier in Anführungsstrichen die wörtliche Auslegung des Alten Testamentes? Es ist keine wörtliche Auslegung. Also man kann jetzt nicht so, also wenn man jetzt 5. Mose 30, man hat die Verse 11 bis 14 und nimmt erstmal nur diesen Abschnitt und sagt, wovon ist hier die Rede? Ja, vom Gesetz. Vom Gesetz als höchster Gabe Gottes. Man nennt das Typologie. Könnt ihr vergessen, den Ausdruck. Die Sache ist wichtig. Das Alte Testament und die Bibel und das Neue Testament sind so aufeinander bezogen, dass man die Einheit erst durch Christus versteht. Also erst von Christus her kann ich verstehen, welche Rolle das Gesetz gehabt hat in der Heilsgeschichte Gottes. Ja, und es sind wunderbare Worte. Das Wort ist nahe bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. So spricht die Gerechtigkeit aus Glauben. Der Glaube, die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das heißt, Paulus gibt hier einen Hinweis darauf, was mit dem Glauben an Jesus gemeint ist. Also was meinen wir, wenn wir vom Glauben an Jesus sprechen? Im Glauben ist Jesus in unserem Mund und in unserem Herzen. Paulus will ja deutlich machen, wir als Christen, wenn wir untereinander, miteinander Gottesdienst feiern, wenn wir mit Nichtchristen über Gott und über sein Wort reden, was stellen wir in den Mittelpunkt? Das Evangelium von Jesus Christus. Unser Ziel ist es, dass Menschen das Evangelium in ihrem Herzen haben. Also insbesondere, wenn wir jemanden haben, der das Evangelium noch gar nicht kennt. Was wollen wir von ihm, wenn wir unseren christlichen Glauben bekennen? Wir wollen, dass er errettet wird. Wie Paulus das in Vers 9 schildert, mit einfachen Worten. Denn du wirst errettet werden, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Jetzt spricht Paulus unvermittelt von der Errettung. Ne? Bei der Gerechtigkeit aus Glauben geht es um Rettung. Ich möchte am Ende nicht verloren gehen. Ich möchte am Ende nicht für meine Sünden behaftet werden. Ich möchte errettet werden von meinen Sünden. Und da sagt Paulus, es ist ganz einfach. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und gemeint ist hier nicht so eine Pflichtübung, also ne, wenn du dich jetzt heute für Jesus entscheidest und eine Entscheidungskarte ausfüllst und hinterher noch in die Seelsorge gehst, dann wirst du errettet. Oder wenn du Jesus einmal die Woche vor einem Nichtchristen bekannt hast, dann wirst du gerettet. Paulus geht hier davon aus, dass mit dem Bekenntnis des Mundes der Glaube im Herzen verbunden ist. Das Bekenntnis mit dem Mund bringt zum Ausdruck, was einer im Herz trägt. Und wenn einer an Jesus in seinem Herzen glaubt, dann bekennt er in seinem Herzen dass Jesus der Herr ist. Ja, Paulus spricht hier über den Vorgang der Errettung, indem er sich wieder an diese Stelle in 5. Mose 30 anlehnt. Dort ist vom Mund und vom Herzen die Rede, in dem sich das Gesetz Gottes wiederfindet. Ja, ich kann es euch vorweg sagen, es ist wieder ein Überraschungsmoment. 5. Mose 30, Vers 14. Sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Und wie weit zitiert Paulus diesen Vers? Das Gesetz, sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen. Punkt. Das ist eine bewusste Auslassung. Bei der Rechtfertigung aus Glauben geht es nicht um unser Tun. Also daraus folgt ein Tun, aber es ist nie die Grundlage dafür, dass Gott uns gerecht spricht. Ja, Jesus als den Herrn bekennen. Also, was sind die Eckpunkte im Evangelium? Gott hat seinen Sohn gegeben. Jesus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Gott hat ihn am Kreuz für unsere Schuld hingegeben. Jesus hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Und deswegen kann Paulus dann sagen, Römer 3, Vers 26 am Ende, Vers 26, zum Erweis. Also warum geht es allein aus Glauben? Ja, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass Gott gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Was ist das Schöne am Evangelium? Dass es keinen Gegensatz gibt zwischen unserer Errettung und der Verherrlichung Gottes. Das könnte sich so anhören, dass wenn Gott allein aus Glauben rettet, dass er dann irgendwelche Abstriche macht an seiner Gerechtigkeit, dass er sich da zurückhält. Und da sagt Paulus, nein, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Das Evangelium offenbart Gottes endgültige Gerechtigkeit. Das Gesetz nicht. Das Gesetz ist ein Hinweis darauf, wie gerecht Gott ist, aber es bleibt hinter dem Evangelium zurück. Nochmal, Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Also als Jesus gestorben ist, hat Gott seine Gerechtigkeit offenbart. Er hat offenbart, wie groß die Strafe ist, die wir wegen unserer Sünde verdient haben. Und er offenbart gleichzeitig, wie groß seine Liebe ist, dass er seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat, damit der für unsere Schuld stirbe. Ich komme zum Schluss. Für schon das Gesetz war eine gnädige Gabe Gottes. Es war den Israeliten durch Mose gegeben worden und Gott ist ihnen nahe gekommen mit dem Gesetz. Aber jetzt von Christus her können wir sehen, dass Gott uns mit dem Evangelium von Jesus noch näher kommt. Wer dem Evangelium glaubt, an dem erfüllt Gott seine Zusage, dass er sein Herz beschneidet, dass er ihm Anteil gibt an seiner endgültigen und gnädigen Herrschaft. Im Evangelium sagt Gott jedem Sünder, der an Jesus glaubt, zu, dass ihm ein für alle Mal alle Sünden vergeben sind. Dass er das ewige Leben bekommt, ist nicht nur bloß ein Zugeständnis, sondern es gründet auf einer Gerechtsprechung. Du bist ein wahrer Sohn Du bist eine wahre Tochter in Christus. Die Gerechtigkeit, die ich dir zugesprochen habe, die ist vollkommen. Die umkleidet dich jetzt schon. Und so kann Paulus eben auch davon sprechen, dass in der Rechtfertigung aus Glauben verkündet wird, was uns erwartet im letzten Gericht, wenn wir vor Gott erscheinen. Und wir haben die Zusicherung, dass wir dann keine Überraschung erleben. Die Rechtfertigung aus Glauben besagt, das Urteil, das wir in Christus erfahren, das ist das endgültige Urteil. Es wird dann im letzten Gericht bestätigt werden für die, die im Glauben ausharren. Das heißt, wenn wir als Christen das Alte Testament lesen und wir lesen es mit Gewinn, wir lesen es als Wort Gottes, für uns ist es eben wichtig, dass wir das ganze Alte Testament wieder und wieder auf Christus hin beziehen. Damit wir nicht im Alten Testament stecken bleiben und über so komische Sachen Gedanken machen, müssen wir heute noch einen Sabbat einhalten und so. Oder muss da nochmal wieder ein Tempel aufgebaut werden oder so. Darüber braucht man sich dann keinen Kopf zu zerbrechen, wenn man weiß, das Gesetz ist ein großer Hinweis auf Jesus hin. Dem Gesetz geht es wie Johannes dem Täufer, der gesagt hat, als Jesus erschienen ist, jetzt ist es Zeit, dass ich mich zurücknehme, damit er umso herrlicher dasteht. Und das Gesetz macht's wie der Täufer. Ja, für uns Lehrer und Älteste ist dieser Text von Paulus ein Aufruf, mit Klarheit und Freimut die Rechtfertigung allein aus Glauben zu bekennen. Dies gehört in den Mittelpunkt unserer Unterweisung. Warum? Weil wir hiermit Sünder glücklich machen und Gott die Ehre geben. Amen.